Wer von euch wird gerne freundlich behandelt? Was für eine Frage. Alle nehme ich mal schwer an. Ich bin vor einigen Wochen so zur Post gegangen. Und vor der Post, vor mir stand, also ging eine Frau und der fiel eine Hunderternote zu Boden. Und bevor ich noch reagieren konnte, hat ein anderer Mann hat gerufen, hallo, Sie haben was verloren. Und die Frau hat das nicht gehört und dann ist er hingegangen, hat die Hunderternote genommen und ist abgehauen. Nein. Er ist hingegangen, hat die Note genommen und ist zu ihr hin. Sie haben was verloren. Ich dachte, wow, das ist jetzt aber nett. Also das ist ja toll, oder? Es hat mich gefreut für die Frau und ehrlich gesagt auch ein bisschen für mich, weil es war meine Ehefrau, der das passiert ist. Und ich habe da mit großen Augen zugeschaut, was da passiert. Ich dachte, boah, ja okay. In gewissem Sinne war das auch Gastfreundschaft. Und wir haben ja vor 3 Wochen begonnen mit dieser Doppelserie, mit der zweiteiligen Serie über Gastfreundschaft und haben gesehen, das Neue Testament beauftragt uns zur Gastfreundschaft. Weil Gastfreundschaft ein großes Potenzial hat. Und bei der Gastfreundschaft geht es nicht nur darum, um Gastronomie, sondern es geht um eine geistliche Dimension, die man gar nicht so einfach auf den ersten Blick erkennt. Das griechische Wort für Gastfreundschaft heißt Philoxenia. Das heißt Liebe zu Fremden. Doch speziell, oder? Gastfreundschaft, Liebe zu Fremden. Das heißt es eigentlich. Also zu Fremden freundlich sein, sein Herz öffnen, vielleicht auch sein Haus öffnen. Und darum braucht Gastfreundschaft ein großes Herz. Und Gastfreundschaft ist eigentlich willkommen heißende Güte und Großzügigkeit gegenüber anderen, eben auch denen, die wir nicht oder nicht so gut kennen. Das ist die biblische Definition von Gastfreundschaft und hier liegt auch die Betonung auf fremd. Vor 3 Wochen haben wir die Betonung gelegt auf innerhalb, Gastfreundschaft innerhalb auch der Gemeinde, mit denen, die wir besonders gut kennen. Aber der heutige Aspekt, der kommt jetzt dazu, der ist wichtig, wo es auch nach außen geht. Eine Frau namens Rosaria Butterfield, ich zitiere sie später nochmal, finde ich recht eindrücklich, aber hier ein kurzes Zitat zum Anfang von ihr. Sie sagt, Gastfreundschaft ist nicht Gemeinschaft mit Freunden, sondern die unbekannte Person ins Haus bringen. Und wenn wir das so hören, wir sind ganz unterschiedlich gestrickt. Einige sagen vielleicht, wow, ja, cool, spannend. Und andere sagen, unbekannte Person nach Hause, nicht unbedingt meine favorisierte Tätigkeit. Lieber Menschen, die ich schon kenne, die mir sympathisch sind. Das ist irgendwo ein Stück weit normal, dass wir da unterschiedlich sind. Aber wir dürfen etwas nicht vergessen. Wenn wir mit Jesus leben und den Heiligen Geist in uns tragen, dann wird er uns immer wieder zu gewissen Herausforderungen führen, wo uns das Herz bis hier oben klopft. Kennt ihr wahrscheinlich auch, oder? Etwas tun, du denkst, du weißt, das ist genau richtig, aber boah, bum, bum, du spürst den Herzschlag, es macht fast so, wenn du das machen musst, weil du es so deutlich spürst. Und wenn wir jetzt das aber regelmäßig abklemmen, dieses Wirken des Heiligen Geistes, was passiert dann mit dem Wirken des Geistes? Nichts Gutes auf jeden Fall. Ich hatte kürzlich den Eindruck, ich sollte eine Person anrufen. Es war wie so ein Gedanke. Es war ein bisschen intensiver als einfach so ein eigener Gedanke. Und ich hatte aber Schiss davor, weil ich auch schon verletzt wurde. Und ich war auch nicht ganz sicher, ist es wirklich der Heilige Geist, der mir das jetzt gesagt hat? Und ich habe dann gebetet und gesagt, Jesus, könnte ich nicht einfach ein WhatsApp schicken? Das wäre doch auch okay. Und dann kam wieder der Gedanke, anrufen. Und dann habe ich nochmal wie diskutiert im Gebet, aber könnte ich nicht? Und dann kam nichts mehr. Da dachte ich, ja gut, wenn es Gott 2-mal gesagt hat, dann reicht es. Eigentlich würde 1-mal schon reichen. Und dann habe ich da alle meinen Mut zusammengenommen, erhöhte Puls und so, oder? Habe angerufen und das war so ein gutes Telefongespräch. Ich wurde so ermutigt und ich hätte so viel verpasst, wenn ich das nicht getan hätte. Nur ein SMS geschrieben, das wäre also katastrophal gewesen. Ich wurde doppelt beschenkt. Einerseits wurde ich beschenkt durch einen sehr ermutigenden Kontakt, war wirklich sehr schön. Und andererseits habe ich gemerkt, hey, das war jetzt die Stimme des Heiligen Geistes. Und das hat mir geholfen, ihn besser kennenzulernen, wie er zu mir reden kann, auch so direkt. Das hat mich mega ermutigt. Und jetzt bin ich auch dran, immer wieder versuchen zu hören, was will er von mir? Und ja, also ich finde es spannend. Warum ist denn Gastfreundschaft auch gegenüber denen wichtig, die wir nicht so gut kennen? Weil durch unsere Gastfreundschaft will Gott Menschen helfen, in sein Reich der Liebe hineinzukommen. Er will helfen, dass Menschen sehen, so bin ich, also Gott, so ist Gott. Nämlich eben freundlich und auch zu Gästen, zu Menschen, die ihn vielleicht noch nicht so gut kennen. Und in der Bibel begegnen wir immer wieder Gastfreundschaft. Manchmal merken wir das gar nicht so, wenn man so liest. Aber ich möchte mal mit euch ein paar dieser Geschichten anschauen. Einfach kurz so draufblicken. Und eine, die haben wir vor 3 Wochen schon angeschnitten, die möchte ich noch mal kurz erwähnen. Der Abraham, der lebte im Alten Testament. Der war ein reicher Mann, hatte ganz viel Vieh und Knechte, Diener und so. Und dem sind 3 wildfremde Männer begegnet. Und er spricht sie an, er kennt sie überhaupt nicht, hat sie noch nie gesehen und er bittet sie, dass er an ihnen Gastfreundschaft üben darf. Also das hätte er ja gar nicht nötig gehabt, also ein reicher Abraham. Aber er will, er nötigt sie fast, kommt, bitte. Und dann dürfen sie sich im Schatten eines Baumes absitzen und sie ihren Männern die Füße gewaschen. Sie bekommen ganz feines, edles Fleisch, frisches Brot. Und Abraham kümmert sich selber um sie und als sie dann fertig sind und weitergehen, begleitet er sie sogar noch ein Stück weit. Boah, das ist Gastfreundschaft. Und in dieser Gastfreundschaft begegnet Gott der Frau von Abraham, Sarah, am Tiefpunkt ihres Lebens, bei ihrer Kinderlosigkeit. Das war damals eine Schande. Und die Männer sprechen, also Gott spricht durch die Männer, in einem Jahr wird Sarah ein Kind haben. Was für eine Wende, was für eine Tiefe mitten in dieser wie alltäglichen Gastfreundschaft. Ein anderes eindrückliches Beispiel, was Gastfreundschaft für ein Potenzial hat, sehen wir auch im Neuen Testament an 2 Männern. Die sind an Ostersonntag am Nachmittag unterwegs, sind Jünger von Jesus gewesen. Also ja, Jesus ist ja gestorben am Karfreitag. Und die sind unterwegs von Jerusalem nach Emmaus, 11 Kilometer, etwa von hier nach Kloten. Seid ihr schon mal von hier nach Kloten gegangen? Ja, einige sind ja schon viel weiter gewandert. Die sind aber am Sonntagnachmittag so ein Spaziergang. Die sind unterwegs und sie sind ziemlich aufgewühlt. Ihr Rabbi wurde am Freitag vorher qualvoll umgebracht, gekreuzigt. Und dann sind am Sonntagmorgen Frauen gekommen und die sagten, sie hätten ihn gesehen, er lebe. Was für eine abstruse Idee. Und das Grab war offen und leer. Und sie denken, vielleicht haben die Römer ihn gestohlen und schänden jetzt den Leichnam. Sie sind völlig durcheinander. Und hier heißt es im Lukas 24, als sie so miteinander sprachen und sich Gedanken machten, kam Jesus selbst hinzu und schloss sich ihnen an. Aber sie waren wie mit Blindheit geschlagen und erkannten ihn nicht. Und das finde ich jetzt schon irgendwie krass. Das wichtigste Ereignis der Weltgeschichte ist gerade passiert, die Auferstehung von Jesus, und sie sehen es nicht, sie sind blind dafür, gewaltig. Sie gehen weiter, zu dritt, sie klagen diesem Unbekannten ihr Leid und sind erstaunt, dass der nicht weiß, was passiert ist. Bist du der Einzige, der nicht weiß, was passiert ist am Freitag? Es war ein Riesenaufsehen in Jerusalem. Und Jesus beginnt den beiden Männern die Lehre der Bibel zu zeigen über den Messias. Dass das alles passieren musste, dass es bereits im Alten Testament geschrieben ist, im Jesaja zum Beispiel, das musste passieren. In dieser Bibelstunde wäre ich auch gerne dabei gewesen. Aber ihre Augen sind immer noch zu. Also die biblische Lehre konnte ihnen die Augen nicht öffnen. Dann kommen sie nach Emmaus. Die Männer drängen den Unbekannten, bleib doch bei uns, es ist schon Abend und gleich wird es dunkel. Auch hier wieder, sie drängen ihn. Sie möchten an ihm Gastfreundschaft üben. Und Jesus sitzt dann mit den beiden Männern zu Tisch, nimmt ein Brot, heißt es, er segnet es, bricht es, teilt es aus. Und dann, was passiert? In dem Moment gehen ihnen die Augen auf. Die Blindheit ist weg und sie erkennen, es ist Jesus. Der Durchbruch kommt nicht bei der Bibellehre, sondern beim Essen. Ist das nicht erstaunlich? Ich finde es gewaltig. Hier geschieht das Übernatürliche. könnte christliche Gemeinschaft mehr Potenzial haben, geistlich gesehen, als wir bis jetzt gedacht haben. Und auch bei uns so eine Wirkung haben? Ich muss sagen, absolut. Vielleicht müssen wir Menschen auch zu uns nach Hause einladen, Gastfreundschaft üben, damit sie geistlich weiterkommen, vielleicht auch geistlich einen Durchbruch erleben. Und hier sehen wir das enorme Potenzial von Gastfreundschaft, aber jetzt noch die Voraussetzung, wenn Jesus diese Gastfreundschaft prägen darf, wenn auch eine Tiefe da ist, wenn man miteinander in die Tiefe geht und versucht, nicht nur oberflächlich nett zu bleiben, sondern auch tiefgründig nett. Und auch miteinander vielleicht auch betet, je nachdem miteinander, oder man kann vielleicht auch Gebet anbieten. Ein weiteres Beispiel, hier geht es um den geizigen, betrügerischen Oberzöllner Zachäus. Der lebt in Jericho und er hört, Jesus kommt in die Stadt. Und er möchte diesen Jesus sehen, er hat schon viel von ihm gehört. Und eine riesige Menschentraube umhüllt Jesus, er ist klein, ein kleiner Mann und kommt einfach nicht durch. Er sieht nichts. Ich dachte, nein, so etwas, jetzt kommt der nach Jericho und ich sehe nichts, was mache ich? Er hat die Idee, ich renne voraus auf dem Weg und steige auf den Baum. Ey, der obernoble Zachäus steigt auf den Baum, das hätte ich auch gerne gesehen. Und wenn die mich sehen, die lachen mich aus, oder? Er wollte Jesus sehen. Und dann geht Jesus weiter Richtung Baum und unter dem Baum bleibt er stehen, schaut hoch. Und alle anderen schauen auch hoch. Und machen der da oben? Und dann sagt Jesus zu ihm, Zachäus, komm schnell herunter, denn ich muss heute dein Gast sein. Ich stelle mir vor, der Zachäus ist fast vom Stängel gefallen, als er das gehört hat. Er will bei mir. Er wusste, ich bin einer der schlimmsten Sünder, Betrüger in ganz Jericho. Jetzt will dieser Rabbi zu mir nach Hause. Boah. Und er freut sich, kommt runter, verköstigt Jesus und seine Jünger. Die Zeit des Essens ist für Zachäus unerhört wertvoll. Die oberfrommen Pharisäer, die empören sich. Wie kann dieser Jesus nur bei so einem Sünder einkehren? Das ist Jesus sowas von egal. So etwas von egal. Und für Zachäus ändert es einfach alles. In der Bibel heißt es, Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte, Herr, die Hälfte meines Vermögens werde ich den Armen geben. Und wenn ich von jemand etwas erpresst habe, werde ich es ihm vierfach zurückerstatten. Da sagte Jesus zu ihm, heute hat dieses Haus Rettung erfahren. Die Hälfte seines Vermögens gibt er den Armen. Und das meiste war ja betrogen, und aber nicht alles. Wann passierte dieser Entscheid in seinem Herzen? Mitten beim Essen, der Gemeinschaft mit Jesus beim Essen. In diesem Zusammenhang sein hat Gott das Herz von Zachäus erreicht. Ja, ihr Lieben, merken wir etwas? Geistliche Gastfreundschaft, tiefe Gastfreundschaft hat ein großes Potenzial. Auch bei uns. Gastfreundschaft braucht kein Fünfgang-Menü. Ich habe auch noch nicht in der Bibel gelesen, dass man erst die Wohnung blitzblank sauber putzen muss bis zum Bach, aber bevor man Gastfreundschaft üben kann. Also man braucht nicht zuerst einen Staubsucher, weil es keinen Staubsauger mehr braucht, dass man Leute einladen kann, weil es so sauber ist. Nein, und hier müssen wir vielleicht auch über den eigenen Schatten springen, dass wir sagen, ja, also das ist, also warum muss es dann so blitzblank sauber sein und das ist mir zu streng, dann lade ich lieber niemand ein. Geht es ja nicht auch ein Stück weit um meinen Stolz, damit andere sagen, oh, ja, die hat alles wunderbar oder der hat alles wunderbar im Griff. Ist auch schade, wenn wir uns dann von diesem kostbaren Akt der Gastfreundschaft abhalten lassen. Klar, es ist einfach gesagt, wenn du so tickst, ist nicht ganz so einfach, aber man könnte es ja mal so sich in diese Richtung bewegen und entwickeln. Noch ein letztes Beispiel von geistlich kraftvoller Gastfreundschaft aus der heutigen Zeit. Es handelt von eben dieser Rosaria Butterfield, die ich schon erwähnt habe. Sie war damals auch als Universitätsprofessorin für englische Studien und Genderfragen war sie aktiv und sie lehnte den Glauben an Jesus radikal ab, so wie man sich's vorstellen kann. Ihr Zeugnis ist so eindrücklich, dass ich einen längeren Teil davon vorlesen möchte. Also, Rosaria Butterfield, sie sagt: Nachdem meine Doktorarbeit veröffentlicht wurde, nutzte ich meine Stellung, um die typischen Anliegen einer politisch linken Professorin zu fördern. Meine lesbische Partnerin und ich waren glücklich und wir fühlten uns zu Hause in der LGTB-Gemeinschaft. Um meine Gegner besser zu verstehen und gegen sie vorzugehen, fing ich an, das Buch zu lesen, das so viele von ihnen aus meiner Sicht in die Irre geführt hat, die Bibel. So veröffentlichte ich einen ersten Artikel über die unheilige Trinität von Jesus, Politik und das Patriarchat in einer lokalen Zeitung. Dies war 1997. Der Artikel erzeugte viele Reaktionen. Ich hatte zwei Schachteln in meinem Büro, eine für Hassbriefe und eine andere für die Fanpost. Aber ein Brief passte in keine der beiden Schachteln. Er kam von einem Pastor und war ein liebevoller und erkundigender Brief. Ken Smith stellte Fragen, die ich gut finde und bewundere. Wie kommst du auf deine Interpretation? Wie weißt du, dass du es richtig verstanden hast und glaubst du an Gott? Ich warf den Brief in den Müll, nur um ihn abends wieder herauszufischen. Mit diesem Brief startete Ken eine zweijährige Zeit, in welcher nicht ich zur Gemeinde von Jesus gehen musste, sondern die Gemeinde von Jesus zu mir, einer heidnischen Frau, gebracht wurde. Ken verspottete mich nicht, sondern interagierte mit mir. Als er mich bei sich zum Essen einlud, sagte ich zu, weil ich dachte, das würde meine Studien von Christen etwas bringen. Doch etwas anderes geschah. Ken und seine Frau Joy wurden meine Freunde. Sie kamen in meine Welt. Sie trafen meine Freunde. Wir tauschten unsere Lieblingsbücher aus. Wir redeten offen und ehrlich über Sexualität und Politik. Ken betete immer vor dem Essen. Seine Gebete waren ehrlich. Er bekannte darin seine Sünden. Ich fing an, die Bibel zu verschlingen. An einer Party, die ich mit meiner lesbischen Partnerin organisiert hatte, kam ein transgender Freund zu mir, legte ihre große Hand auf meine und sagte warnend: Dieses Bibellesen verändert dich. Mit zitternder Stimme flüsterte ich ihr zu: Was ist, wenn es wahr ist? Was, wenn Jesus real und der auferstandene Herr, wenn er der auferstandene Herr ist? Was ist, wenn wir alle in großen Schwierigkeiten sind? Eines Sonntagsmorgens stand ich vom Bett meiner lesbischen Liebhaberin auf. Und eine Stunde später saß ich in der Kirche. Ich fühlte mich nicht wohl, aber wie Wellen überschwemmten Gottes Verheißungen meine Welt. Eines Tages kam ich zu Jesus, nackt und mit offenen Händen. Ken und seine Frau waren da für mich. Die Gemeinde, die für mich gebetet hatte, war da für mich. Jesus gewann. Ich war ein gebrochener Problemhaufen. Ich wollte nicht alles verlieren, was ich liebte. Aber Gottes Stimme sang ein fröhliches Liebeslied in die Zerbrochenheit meiner Welt. Mit der Zeit fand ich inneren Frieden, dann eine geistliche Familie, dann jemand, der mich heute Ehefrau nennt und einige, die mich Mutter nennen. Ich habe nie vergessen, dass Jesus sein Blut für mich vergossen hat, als er sein Leben für mich gab. Und mein altes Leben lauert am Rand meines Herzens, glänzend und immer noch wie ein Messer. Soweit dieser Bericht. Ich finde ihn sehr, sehr eindrücklich und enorm halt authentisch, oder? So war es für sie. Und wir sehen hier ein Stück weit das Potenzial von geistlicher Gemeinschaft, wenn wir dieser geistlichen Gemeinschaft Raum geben, bei sich zu Hause, in den Gemeinderäumlichkeiten. Aber dieses geistliche Potenzial betrifft ja nicht nur Menschen, die noch vielleicht noch nicht so fest mit Jesus unterwegs sind, sondern es betrifft auch die Gemeindeglieder. Ein Pastor sagte mal, du kannst in der Gemeinde alles richtig machen. Wenn liebevolle Gastfreundschaft fehlt, dann kannst du es rauchen. Dann bringt das nichts. Und darum darf das uns Mut machen, dass wir darüber nachdenken, wo kannst du Gastfreundschaft fördern? Sei es zu Hause, sei es innerhalb der Gemeinde. Vielleicht geht es nicht nur um die Menge der Gastfreundschaft bei dir, vielleicht geht es eher um die Tiefe. Wie kannst du in die Tiefe gehen, wenn du Gastfreundschaft lebst? Wo kannst du das ausbauen? Also es wäre so, als wenn man das so hört, das ist ja enorm spannend, das zu probieren. Nun gibt uns die Bibel noch einen Hinweis, was wir bei der Gastfreundschaft beachten sollen. Nämlich, übe Gastfreundschaft, ohne etwas zurückzuerwarten. Ich glaube, automatisch ist es so, dass wenn wir Gastfreundschaft leben, also jemanden einladen, dass wir automatisch irgendwelche Erwartungen haben. Zum Beispiel nur schon, dass sie sich gesittet benehmen. So im Stil von, fühle ich wie zu Hause, fühle ich wie zu Hause, aber benimm dich nicht so, so in dem Stil. Dass wir irgendwie denken, ja, es muss doch ein positives Miteinander sein und im Nachhinein sagen wir, ah, das war jetzt schön. Und je nachdem, wie wir das einschätzen, laden wir Personen ein oder vielleicht auch nicht. Und das ist eigentlich nicht die Hauptgastfreundschaft, wie Jesus sie gedacht hat. Das darf auch sein, wisst ihr, das ist ja logisch. Aber nicht der Kern des Ganzen. Jesus spricht genau darüber in Lukas 14. Und ich zitiere Jesus. Er sagt, wenn du mittags oder abends ein Essen gibst, dann lade nicht deine Freunde, deine Brüder oder deine Verwandten ein, auch nicht deine reichen Nachbarn. Warum nicht? Denn sie würden dich wieder einladen und das wäre dann dir deine Belohnung. Nein, wenn du ein Essen gibst, dann lade Arme, Behinderte, Gelähmte und Blinde ein. Dann wirst du dich freuen können, denn sie haben nichts, um es dir zu vergelten. Gott aber wird es dir bei der Auferstehung der Gerechten ersetzen. Wir sollten also gastfreundlich sein, ohne etwas zurückzuerwarten. Und das soll das Kennzeichen sein der christlichen Gastfreundschaft. Interessant ist jetzt, dass das früher bei den ersten Christen und auch Jahrhunderte nachher, das war genau das, haben die gelebt. Für das waren die bekannt und berühmt. Kaiser Julian hat ums Jahr 360 nach Christus einen Blick auf das Römische Reich, hat er das gesagt oder geschrieben. Es ist eine Schande, dass kein Jude betteln muss, denn die haben füreinander geschaut, und die Christen nicht nur die eigenen Armen unterstützen, sondern auch die unsrigen, während alle sehen, dass unsere eigenen nichts von uns bekommen. Die Christen haben auf diesem einfachen Weg enorm einen großen Unterschied ausgemacht. Unübersehbar. Und zwar nicht einfach nur, weil sie an sich Gastfreundschaft übten, das war auch damals verbreitet, aber sie haben Gastfreundschaft gegenüber denen gelebt, die nichts zurückgeben konnten. Christen haben gemäß der Bibel einen großen Anreiz, Gastfreundschaft zu üben, auch eben solchen, die nichts zurückgeben können. Warum das? Oder wie komme ich auf das? Nun, die Bibel berichtet im Matthäus-Evangelium, Kapitel 25, vom berühmten Endgericht der Völker, der Nationen. Und Jesus erzählt in diesem Endgericht, wie die Menschen vor ihm stehen werden. Und hier steigen wir ein, dann sagt er weiter, dann wird der König, also das ist er spricht von sich, zu denen auf seiner rechten Seite sagen, kommt her, euch hat mein Vater gesegnet, nehmt das Reich in Besitz, das schon seit Gründung der Welt auf euch wartet. Kommt her, nehmt das Reich in Besitz. Da möchte ich auch angesprochen sein. Das klingt gut, oder? Und was muss man denn, also wer wird hier dabei sein? Bei dieser Gruppe. Er spricht weiter, denn als ich Hunger hatte, habt ihr mir zu essen gegeben. Als ich Durst hatte, gabt ihr mir zu trinken. Als ich fremd war, habt ihr mich aufgenommen. Und die Aufzählung geht noch weiter. Und dann lesen wir, die Angesprochenen, die werden keinen blassen Schimmer haben, von was Jesus spricht. Ja, wann haben wir dir zu essen gegeben? Wir haben dich ja gar nicht gesehen. Wann haben wir dich aufgenommen? Es ist ihnen ein absolutes Rätsel. Und dann wird Jesus das Rätsel lösen und sagen, ich versichere euch, was ihr für einen meiner gering geachteten Geschwister getan habt, das habt ihr für mich getan. Im Endgericht wird Gastfreundschaft ein sehr großes Thema sein. Und zwar besonders die Gastfreundschaft an denen, die uns nichts zurückgeben können, die nicht so gut dran sind. Und das finde ich erstaunlich. Warum ist Gastfreundschaft für Jesus so wichtig? Bei der Gastfreundschaft können wir seine Liebe ein Stück weit sichtbar und spürbar werden lassen. Jesus ist für uns alle am Kreuz von Golgatha gestorben, damit er unsere Sünden vergeben kann. Und das spüren wir ja nicht mehr. Wir können es auch nicht sehen, das ist 2000 Jahre her. Aber die Gastfreundschaft, die dahinter steckt, die können wir sehen. Und Jesus hat am Kreuz seinen Kopf hingehalten an unserer Stelle, für unsere Schuld, damit wir unseren Kopf nicht hinhalten müssen. Und er ist am dritten Tag auferstanden und erlebt. Jesus hat unvorstellbares Leid auf sich genommen, damit wir es nicht müssen. Und er hat unvorstellbar Großes gewirkt, damit er die Menschen retten kann von der sogenannten ewigen Gottesferne, dass man von Gott getrennt ist in aller Ewigkeit. Und jeder, der Jesus als Retter annimmt und an ihn glaubt, der bekommt die totale Vergebung. Das ist ja unser großes Problem. Also meins zumindest, ich weiß nicht, ob es bei euch auch ist, aber wenn ich eine Sünde getan habe, ja, etwas Dummes gesagt oder gedacht, das passiert so schnell leider, dann tut es mir gerade leid. Aber ich kann ja das nicht ungeschehen machen. Ich habe schon die Türe gesucht in die Vergangenheit, dass ich zurück kann und es dann nicht gemacht habe. Aber es geht nicht. Wir können es nicht ungeschehen machen. Und darum können wir bei Jesus, nur bei Jesus, können wir Vergebung unserer Schuld bekommen. Das ist gewaltig. Seine Liebe hat ihn dazu getrieben, das zu tun. Und nun können wir dieser Liebe Ausdruck geben, indem wir uns Gedanken machen über andere. Auch Gastfreundschaft. Oder? Dass wir uns überlegen, ja, wer ist denn allein in der Gemeinde? Wenn man so in der Familie ist oder als Ehepaar, ja super, wir haben es ja gut, wir sind... Ja, wir haben Gemeinschaft, aber wo sind die, die alleine sind? Oder die, die finanziell knapp dran sind? Oder die, die Nöte haben? Dass wir uns gedanklich hineindenken, auch über die Gemeinde hinaus. Ich möchte zum Schluss noch eine Geschichte lesen. Ich lese heute ein bisschen viel vor, aber das sind wirklich, finde ich, tolle Geschichten. Von Rabbi Shmuel von Büssow. Er war ein Rabbi und zwar sehr hoch angesehen in seiner Gemeinschaft. Er war auch sehr reich. Und hier heißt es: Eines Tages kam eine große Gruppe von Kaufleuten nach Büssow, und zwar kurz vor Sabbatanbruch, sodass sie sich entschlossen, den Festtag über in der Stadt zu bleiben. Sie kamen zu Rabbi Shmuel und erkundigten sich, ob sie in seinem Haus wohnen und das Sabbatmahl mit ihm teilen dürften. Rabbi Shmuel erwiderte, er könne ihnen beides anbieten, allerdings nur gegen Bezahlung, und dann nannte er sogar noch eine recht hohe Summe, die sie für ihren Aufenthalt zu bezahlen hätten. Die Reisenden waren befremdet, dass ein Chassid, also das ist eine spezielle Gruppe von Rabbi, oder von Juden, die das so gelebt haben, dass ein Chassid für die Wohltat der Gastfreundschaft Bezahlung verlangte, aber dass sie keine andere Wahl hatten, nahmen sie sein Angebot an. Und so aßen und tranken die Kaufleute über den Sabbat zur Genüge, ja verlangten sogar noch erlesene Weine und ausgewählte Speisen als ein Geld für den hohen Preis, den sie zu entrichten haben würden. Auch zögerten sie nicht, alle möglichen Sonderwünsche zu äußern, als der Sabbat vorüber war und die Kaufleute ihre Reise fortsetzen wollten, traten sie in Rabbi Shmuels Studierzimmer, um die vereinbarte Summe zu entrichten. Der Rabbi aber brach in Lachen aus. Glaubt ihr, ich habe den Verstand verloren? Wie könnte ich Geld annehmen für das Privileg, Reisenden Gastfreundschaft zu gewähren? Die Kaufleute sahen einander verständnislos an. Warum habt ihr uns denn dann nur unter der Bedingung aufgenommen, dass wir euch hoch bezahlen? Da erklärte Rabbi Shmuel: Ich fürchtete, es könnte euch peinlich sein, auch genug zu essen oder die besten Weine zu trinken, wenn ihr euch nur als meine Gäste fühlt. Und seid ehrlich, hatte ich nicht recht? Hat was, oder? Dieser Rabbi hat verstanden, wie wichtig Gastfreundschaft ist. Und ich wünsche mir, dass wir uns vom Heiligen Geist bewegen lassen, inspirieren lassen, auch, dass wir auch noch tiefer verstehen, wie wichtig Gastfreundschaft ist. Ich habe immer den Eindruck, wir denken, ja, Gastfreundschaft ist wichtig so, aber es ist wichtiger. Es ist noch wichtiger, vor allem eben, wenn es in die Tiefe geht. Aber es muss nicht von Anfang an in die Tiefe gehen. Man darf ja auch aufbauen und dann mit der Zeit in die Tiefe gehen, aber so wichtig. Und zwar möchte uns der Heilige Geist inspirieren, auch deine Gastfreundschaft kann viel bewegen. Amen. Wir beten. Ja, lieber Herr Jesus Christus, Herr, es ist deine Idee, deine Erfindung, Gastfreundschaft. Du hast es Menschen auch gemacht, dass wir in Gemeinschaft kommen, in Gemeinschaft leben. Und eben nicht nur mit unseren besten Freunden, sondern auch mit denen, die wir ein bisschen weniger gut kennen, die uns vielleicht auch nicht immer ganz so sympathisch sind oder mit denen, die wir gar nicht kennen. Und Herr, es ist faszinierend zu sehen, was du da für eine Tiefe, für ein geistliches Potenzial hingelegt hast. Und ich bitte dich, dass du uns berührst, dass du uns da beschenkst, dass wir noch mehr überzeugt werden von deinem Konzept und sagen, wir lassen uns brauchen von dir. Auch gerade in der kommenden Zeit, dass wir uns brauchen lassen und Leute einladen und vielleicht auch gerade bei dieser Aktion im Mai, dass wir mitmachen und einfach sagen, brauch du mich? Ich bin gespannt, was passiert. Herr, danke viel mal, dass du uns so lieb hast. Und ich möchte dich auch bitten, dass du uns an der Hand nimmst. Einfach dort, wo wir stehen. Wir sind an ganz unterschiedlichen Orten und dass wir dich immer noch besser kennenlernen können. Amen.